Ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen. Unser heutiges Thema: aktuelle Romane aus den USA, die uns vielleicht etwas über die gesellschaftliche Verfasstheit des Landes zu sagen haben. Birgit hat den Anfang gemacht mit dem Roman Valentinstag von Richard Ford. Sein Protagonist Frank Bascombe durchreist mit seinem todkranken Sohn das Land mit einem feinen Blick für die kleinen und auch großen gesellschaftlichen Verwerfungen. Dann hat uns Tommy den Erzählband Tag der Befreiung von George Saunders vorgestellt. Er erzählt von einer zutiefst verunsicherten amerikanischen Gesellschaft und entwirft eher dystopische Zukunftsvisionen. Zuletzt hat Ursel den Roman America Fantastica besprochen, in dem sich der Autor Tim O'Brien an einer ohnehin satirischen Wirklichkeit in satirischer Weise abarbeitet. Meine erste Frage an euch: Was erfahren wir denn in den Romanen über die US-amerikanische Gesellschaft? Ursel, ich möchte mit America Fantastica beginnen, einer Geschichte, die sich ja nach einem ziemlich wilden Ritt durch ein Land in einem vollkommen desolaten Zustand anhört.
Also Tim O'Brien geht davon aus, was wahrscheinlich auch stimmt, dass die USA ein Land ist, das von Anfang an von Mythen lebt. Also schon die Pilgerväter ist ja ein Mythos, ja, und das erzählt sich so weiter, und man erzählt sich in den USA Mythen von sich und dem Land, privat und politisch und geschichtlich. Und Tim O'Brien, wie du gesagt hast, überspitzt es total krass satirisch in der Tradition von Jonathan Swift und kombiniert es mit der Verzweiflung über die momentane Situation in den USA. Und man hat ja an der ersten Trump-Administration schon gesehen, wie dieser Präsident gerade in der Corona-Zeit total Mythen transportiert hat, Lügen transportiert hat, die dann auch weitergewuchert sind. Und das ist der Stoff, aus dem dieses Buch schöpft. Mhm. Und wir erfahren wirklich über die Mythomanie der Amerikaner und fahren wie Achterbahn, weil immer wenn ich versuche, eine Handlung zu fassen, erfahre ich im nächsten Moment, nee, Moment, das ist ja alles Lüge. Mhm. Ja. Und das macht dieses Schwindelgefühl beim Lesen des Buches aus.
Okay, also Mythomanie bei Tom O'Brien. Birgit, ich glaube, der Richard Ford hat ein bisschen einen leiseren Ton angeschlagen, wenn es auch bei ihm doch zur Sache geht.
Ja, also bei Richard Ford ist es ja eher so, dieser Frank Bascombe kommentiert irgendwie alles, eigentlich gedanklich, also er spricht nicht alles aus. Und da sind schon sehr, 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 sehr viele Kommentare auch zu der momentanen Verfasstheit. Was mir gerade zu der Mythomanie noch einfällt: Also Nationen sind ja immer auf Mythen aufgebaut, immer. Ja, es gibt, jede Nation hat einen Mythos. Mhm. Und mir ist eigentlich aufgefallen im Valentinstag, dass eben zum Beispiel dieses Mount Rushmore, also diese Präsidenten, das sind ja immerhin, ist es ein Denkmal für Demokratie? Unser eins hat die Siegessäule in Berlin oder sowas, ja. Oder wir denken an Deutschtum und Germanismus sozusagen als Nationenmythos. Die USA haben immerhin diese Demokratiedenkmäler. Sie haben den Melting Pot als Mythos, der auf eine ganz bestimmte Art auch funktioniert hat. Das kommt auch ganz stark raus in dem Richard Ford. Die Leute, die er trifft, die kommen von überall her, die haben ganz verschiedene Wurzeln und sind alles Amerikaner. Ja. Mhm. Er sagt, man merkt dann schon, es gibt auch Hetze gegen Einwanderer jetzt mittlerweile. Die Fronten zwischen Demokraten und Republikanern werden sehr viel härter. Die Marines sind ganz groß im Kommen mit ihrem Semper Fi-Spruch, immer treu. Und Man traut sich auch mehr zu, ja, also der Frank, also wozu man gehört, erkennt man an den Autos, Immer haben die Leute entweder einen Trump- oder einen Biden-Aufkleber auf dem Auto. Und Frank, der vermutet dann schon auch mal bei so einem Republikaner, ob der vielleicht in dem Schuppen irgendwelche Panzer und Waffen hat, falls die nächsten Wahlen nicht so wunschgemäß laufen oder so. Also man merkt schon, da verhärten sich Fronten, man traut sich gegenseitig alles zu.
Aber ist da nicht der Endzustand sozusagen der Zustand von Paul mit seiner amyotrophen Lateralsklerose, dass der immer mehr gelähmt ist und irgendwann nicht mehr schnaufen kann? Ist das vielleicht dann der avisierte Endzustand dieses Amerika unter Trump?
Also Richard Ford sagt ausdrücklich, wird Frank mal gefragt, ob nicht diese Sichtung von Paul ein Symbol ist sozusagen, und er sagt, nein, Sterben ist nie ein Symbol. Sterben ist Sterben, und es geht hier wirklich um Sterben. Es ist wirklich nicht die Geschichte von Amerika.
Kommen wir zu George Saunders. Der begibt sich ja vielleicht eher in die Innenwelt seiner Protagonisten. Und wie stellt sich denn aus der Innenwelt dann die amerikanische Gesellschaft dar?
Es ist tatsächlich so, über die Ereignisse erfährt man nichts. Trump, das Phänomen Trump, könnte man das so sagen, das ist ihm kein Problem, sondern sein Problem ist eigentlich, wenn man es jetzt politisch werten will, dieses Buch, dann wäre, mit Saunders gesprochen, wären die Leute, die Trump wählen, das Problem. Ne? Also er guckt tief in die innere Verfasstheit der Menschen an. Er guckt, wie der Kapitalismus tickt, wie das System innen funktioniert, ja, wie die Menschen sich eigentlich verhalten, wie opportunistisch sie sind, wie kleinkariert, wie neidisch. Man kann sehr gut in diesem Buch sehen, wie man sich vielleicht nicht verhalten sollte oder... Es gibt immer wieder Möglichkeiten, wo die Leute dann ausbrechen können, und sie tun es. Sie bleiben oft freiwillig in ihrem Käfig, weil das einfacher zu sein scheint.
Also dann würdest du sagen, man erlebt da Individuen, die durch eine kapitalistische Gesellschaft entfremdet sind vielleicht, und oder würdest du sagen, könntest...
Also ich denke, es trifft sich auch ganz gut mit einem America Fantastica. Ne? Also natürlich auch, es sind natürlich auch Lügen. Also ich interpretiere zum Beispiel diese Sache, dass immer wieder taucht in dem Buch auf, dass die Leute sich ihrer selbst nicht erinnern können, im Grunde genommen. Ne? Ihrer Herkunft nicht, wo sie herkommen. Oder nur so ganz schemenhaft, ja, weil sie ihnen vielleicht das System genommen hat oder weil sie es vielleicht auch selbst nicht mehr wollen und nicht mehr können. Und das ist, glaube ich, so, da trifft sich das sehr mit America Fantastica, also wo man nicht mehr genau, wo vielleicht diese Leute auch nicht mehr genau unterscheiden können, was ist Wahrheit, was ist Lüge, und das ist natürlich dann Teil des Problems.
Und du hast in der Rezension auch gesagt, dass die Menschen es auch nicht richtig anpacken, sich aus ihrer Situation zu befreien, weil sie entweder zu kraftlos sind oder zu müde sind oder weil es ihnen egal ist.
Genau, also sie haben immer mal wieder die Chance, oder es ist dann vielleicht auch, manchmal ist das kleine, die kleine Wunscherfüllung, das, was man sich im Moment, gerade in diesem Moment vielleicht gönnen kann, oder was man in diesem Moment hat, dann vielleicht behält man es lieber, den Spatz in der Hand und statt die Taube auf dem Dach.
Ja. Okay. Könnten denn die Romane auch in einem anderen Land außer den USA spielen?
Also Richard Ford, Valentinstag, auf eine Art ja, weil Trump wird hier dargestellt eigentlich als, das ist halt die amerikanische Art des Rechtsrucks, ja, das ist alles ein bisschen schriller. Ja. Und wir haben in Europa, wir haben Orban, wir haben Meloni, wir hatten Boris Johnson, war ehrlich gesagt auch ziemlich schrill. Mhm. Ja. Also von daher kann ich jetzt, ich wehre mich ein bisschen auch gegen dieses dumm und lächerlich, weil ich denke, ja, das ist einfach eine Spielart des Rechtsrucks, des brandgefährlichen Rechtsrucks. Und auf Trump starren wir jetzt alle, weil es eine Weltmacht ist. Ja. Und nicht, weil er eigentlich sich wahnsinnig irrsinnig unterscheidet von den anderen, aber hat viel, viel, viel mehr Macht. Ich glaube, kulturell könnte es doch nicht ganz in einem anderen Land spielen, weil was mich immer wieder fasziniert in den amerikanischen Romanen, ist diese Freundlichkeit und Verbindlichkeit, wie die Leute sich begegnen, auch im kommerzialisierten Umfeld. Sie stellen sich alle mit Vornamen vor, sie quatschen alle über irgendwas. Er sagt mal, das ist die Art, amerikanische Art, ein Gespräch zu führen, ohne ein Gespräch zu führen, aber es schafft doch eine Verbindung
Kontakt.
Her. Ja. Und das ist eine kulturelle Sache, die haben wir hier so nicht. Ich schätze das hier auch, die Anonymität, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich gut damit leben könnte, aber das ist ein ehrlicher Unterschied.
Also in dem America Fantastica geht es schon um Amerika, wie es schon im Titel ist, ja, im Unterschied zu euren Büchern. Es geht um den amerikanischen Mythos. Also inhaltlich, von Inhalt dieses Mythos könnte das nirgends anders spielen. Vielleicht, du hattest es gesagt, alle Nationen haben ihren Mythos, aber sie gehen vielleicht anders damit um. Und hier wird es auf die Spitze getrieben. Was würde passieren, wenn man diesen Mythos immer weiter treibt und das irgendwann nur noch Lüge ist? Ja? Und also die Dimension ist eigentlich nur in den USA denkbar.
Ein weiterer amerikanischer Mythos ist ja auch der American Dream.
Ja, und das ist ja hier auch. Er macht den Bankraub, um ein ganz anderes Leben zu führen. Manche träumen davon, das Ganze spielt zum Teil in Hollywood. Ja. Es spielt zum Teil in Las Vegas. Also das sind natürlich schon so spezielle amerikanische Träume. Es ist Westküste, also es ist nicht der Ostküstendream des kulturell ambitionierten Intellektuellen oder so, sondern es ist West. Ja.
Also ich kann nur sagen, George Saunders Buch könnte überall spielen in meinen Augen. Ja. Also es ist wirklich so, dass man das Schaudern, das ich bei der Lektüre auch hatte, das kommt natürlich auch daher, dass man auch die Beobachtungen, die er macht, durchaus hier teilt. Ja? Das ist einem alles nicht so fremd. Ja? Auch wenn die Storys zum Teil total abgedreht sind. Ja? Und trotzdem, die Quintessenz dieser Storys, ja, die ist das, was einem durch Mark und Bein geht, ja? Weil es tatsächlich die Kleinigkeiten, die kleinen Gemeinheiten sind, die kleinen Fiesheiten, mit denen sich die Menschen auch begegnen oder sich gegenseitig das Leben schwer machen und die eben auch so eine Hoffnung nach Befreiung zum Beispiel ja schwerer machen, ja, weil solange jeder in seinem egoistischen Dasein verharrt, ja, ist das natürlich ein Problem, ja, oder an dem klebt, ja, was er hat, ja, und nicht darüber hinausschauen mag.
Wir hatten es ja schon vom Thema, zum Thema Mythomanie und Lügen. Wie stellt sich denn in den Roman genauer das Verhältnis von Wahrheit und Wahrhaftigkeit zu Lügen und Täuschen dar? Und wie wirkt sich das auf das Leben und auf das Erleben der Menschen aus?
Lüge ist da ein Lebens- und Überlebensmittel. Also der Beuth lügt, weil er gar nicht anders kann. Das kam ja in dem Zitat raus. Also es geht nicht um das Verhältnis von Lüge und Wahrheit, sondern es geht darum, wie strukturiert Lüge im Leben. So wie in anderen Bereichen die Frage ist, wie strukturiert Wahrheit im Leben. Und so, das gilt hier für die Lüge. Also es ist die Wahrheit als Alternative gar nicht mehr wirklich im Blick. Ja. Und das macht es völlig Abgedrehte aus.
Wenn man jetzt sagen würde, diese Form, wie der Tim O'Brien das beschrieben hat, das ist die ganz übersteigerte Form, so eine ganz pathologische Form, was wäre denn das, was würdest du denken, was dem denn zugrunde liegt? Ist das eine Person, die Probleme hat mit ihrer Identität oder wie?
Ja, also das ist, also da ist die Lüge ist zum Beispiel ein Mittel, um andere zu schützen. Das spielt in dem Buch ja eine Rolle, ohne jetzt spoilern zu wollen. Ja? Also wer hat was getan, ja? Und da wird dann eine Lüge draus, um jemand zu schützen oder dessen Identität aufrecht zu erhalten. Ja? Also Lüge ist da wirklich ein Überlebensmittel. Mhm. Vielleicht für Einzelne und für eine ganze Gesellschaft. Natürlich ist es in der Realität, das weiß Tim O'Brien wohl auch, nicht so krass, ja, sondern es sind mehr die kleinen Lügen. Und ich glaube schon, dass für ihn diese Erfahrung des Vietnamkriegs, dieses Massaker, von dem ich sprach, das kurz vor seinem Einsatz in der Truppe dort stattgefunden hat, das wurde total verschwiegen, das wurde belogen. Und erst später kam dann raus, dass das tatsächlich passiert war.
Wie ist es bei euren Romanen?
Also ich,
das Verhältnis Lüge und Wahrheit.
Ich kann eigentlich davon berichten, dass in den Storys, in allen Storys sozusagen, die Wirklichkeit in irgendeiner Art und Weise manipuliert ist. Und das kann dann entweder direkt vom System, also sozusagen von der autoritären Herrschaft, die in einigen dann eine Rolle spielt, oder schon bevor es autoritär wird, ist es sozusagen in den Köpfen der Menschen. Die Menschen manipulieren sich ihre Wirklichkeit selber, ja, oder manipulieren sich auch tatsächlich gegenseitig, ja, oder versuchen sich eben auch ihre kleinen Vorteile oder so zu verschaffen, indem sie sich gegenseitig auf die Hucke vorlügen.
Bei Richard Ford, Valentinstag, ich glaube, ich würde da der Lüge gar nicht die Wahrheit gegenüberstellen. Was ist Wahrheit? Ja, jeder hat eine andere Wahrheit, jeder konstruiert sich seine Wahrheit und so. Es ist, wie du sagst, eigentlich permanente manipulierte Wirklichkeit bereits schon. Ne? Und über diese Fake News-Ebene, da macht sich Frank Bascombe einfach lustig. Ne? Da sagt er mal, wenn irgendein über ein Wetterding sagt er, ach, die Trump-zertifizierte Klimalüge, oder sie spielen Paul, also der Sohn und Frank spielen Republikaner, und dann werfen sie sich die verrücktesten Fake News an den Kopf und Hauptsache so blöd wie möglich, dann ist es wahrhaftig sozusagen. Also so in der Art macht er sich lustig über diese Fake News oder diese Art zu lügen, die jetzt Mode geworden ist unter den Rechten.
Es hört sich schon alles ziemlich düster an, was ihr da beschreibt aus den Romanen. Schimmern denn manchmal auch Momente von Hoffnung durch oder von Veränderung?
Ja, ich kann für George Saunders Tag der Befreiung einfach sagen, er schreibt zwar alles, es ist negativ. Die Storys gehen auch negativ aus, aber als Leserin oder Leser sehen wir doch immer wieder auch Punkte, wo sich die Figuren hätten anders entscheiden können. Und wenn dann der Tag der Befreiung kommt, ja, dann müssen wir eben zugreifen, ja, uns nicht vergehen lassen. Das würde ich sagen, das ist vielleicht der kleine Pünktchen Hoffnung, was man dort rausglauben kann. Ja,
ja, also es endet nicht so tödlich, wie man es teilweise denkt, das America Fantastica. Und es endet mit einer Perspektive, mit einer ganz kleinen Perspektive, ja, kann man vielleicht sagen. Mhm. Aber eben nicht die Perspektive, die Wahrheit wird siegen oder sowas, sondern in diesem System der Mythomanie gibt es doch irgendwas, was dann noch für den Einzelnen gut sein kann.
Also Richard Ford ist nicht ganz so pessimistisch. Man muss auch sagen, das ist 23 geschrieben, da war ja Biden wieder an der Macht und er wusste noch nicht, dass Trump wiedergewählt wird. Ein entscheidender Vorteil, um ein bisschen Optimismus in so ein Buch reinzubringen. Ich finde, er sieht das eher so, eben, es gab ja auch schon den Sklavenhandel, es gab schon alles Mögliche völlig Verrückte, ja, und also völlig Schlimme und so, und es wurde überwunden und man wird auch das wieder überwinden. Also ich glaube so, das ist vielleicht so seine Herangehensweise da drin. Und ich finde die Beziehung zwischen Frank und Paul, das ist ja eigentlich ein großes Thema in diesem Buch, gibt mir schon so ein bisschen Hoffnung, ja, weil die zwei irgendwie zueinander finden und weil ich auch finde, Frank ist halt jemand, der wirklich, jetzt ist es passiert, ALS hat Paul, und dann nimmt er diesen Platz an und stellt den nie mehr in Frage, bis Paul stirbt irgendwann. Ja? Also er macht das einfach so, wie er auch sonst das Leben angeht, eben okay, passiert, muss ich annehmen, möglichst lässig durch. So macht er auch das und das bewundere ich auch. Und das finde ich, gibt auch so, also das hat für mich so ein Hoffnungsdings da drin gegeben von, jawohl, jetzt ist es halt so durch.
Pragmatisch.
Ja.
Und würdest du so sagen, also wenn man schon nicht im Gesellschaftlichen was verändern kann, es bleibt auf jeden Fall der Bereich des Privaten, wo man sich menschlich verhalten kann?
Nee, so würde ich das ehrlich gesagt jetzt nicht sagen. Also natürlich, man sollte sich immer menschlich integer verhalten, aber man sollte sich immer politisch einschalten, immer.
Okay, dann komme ich zur letzten Frage, nur noch ganz kurz. Und zwar, mich würde natürlich noch interessieren, wie haben euch denn die Romane in literarischer Hinsicht überzeugt? Was fandet ihr besonders?
Also ich finde schon besonders, also Kurzgeschichten, muss ich dazu sagen, gehören nicht unbedingt zu meinem bevorzugten literarischen Genre. Aber ich fand es schon faszinierend, wie unterschiedlich diese Kurzgeschichten sind, ja, und wie sie trotzdem immer wieder an einen Punkt kommen. Ja, also am Anfang versteht man oft nicht, um was es geht, und dann, und das ist auf alle Fälle eine literarische Qualität, am Ende geht einem immer ein Licht auf irgendwie.
Ja, Richard Ford ist halt, er hat ja für den zweiten Frank Bascom-Roman den Pulitzer-Preis gekriegt. Es ist, er schreibt fantastisch, finde ich persönlich. Er springt in den Zeiten rum, du hast überhaupt keine Mühe, ihm zu folgen. Diese Frank-Philosophien, die da ausgebreitet werden, die haben halt wirklich Witz auch. Ja. Das Einzige, was ich fand, okay, er wird jetzt halt auch alt, Richard Ford, und diese Betrachtung der sexuellen Verwertbarkeit von Frauen, die zwar verbal dann immer völlig PC rüberkommt, aber irgendwie ist es trotzdem nervtötend in dem Roman, meiner Meinung nach.
Also hier ist bei meinem Roman America Fantastica ist es eher das Erzähltempo als die literarische Qualität, was mich fasziniert hat. Es ist wirklich wie wenn man im Europapark auf der großen Achterbahn sitzt, ja, und man fliegt fast aus der Kurve. Schwierig ist auch hier die Darstellung von Frauen. Also es ist sehr viel Klischee auch drin, passt zur Mythomanie und ist aber gut erträglich, weil es so schnell ist, ja.
Okay, also ich finde jedes von den von euch vorgestellten Büchern absolut lesenswert und auch aufschlussreich, nicht nur im Hinblick aufs Verständnis der amerikanischen Gesellschaft, sondern eigentlich auch im Hinblick auf unsere eigene Gesellschaft. Würdet ihr bitte für die Zuhörerinnen noch mal kurz Titel, Verfasser, Verlag und so weiter von euren Büchern angeben?
Ich habe vorgestellt Valentinstag von Richard Ford. Es ist 2023 bei Hansa Berlin erschienen, hat 374 Seiten und was es kostet, weiß ich nicht, aber es gibt es nur gebunden bisher.
Ich habe vorgestellt von George Saunders Tag der Befreiung, das sind Stories aus dem Hause Luchterhand. Das ist in München 2024 erschienen, aus dem amerikanischen Englisch von Frank Heibert übersetzt worden, hat 320 Seiten, ist im Moment, glaube ich, nur gebunden erhältlich und kostet 25 Euro.
Und ich habe mitgebracht von Tim O'Brien, America Fantastica, ein Roman aus dem amerikanischen Englisch von Gregor Henz, 2024 bei HarperCollins erschienen, hat 528 Seiten und kostet 24 Euro.
Danke und danke auch für eure Buchbesprechungen und Diskussionsbeiträge. Und ein besonderes Dankeschön geht an die Eva, die heute die Technik gemacht hat. Eine Wiederholung dieser Sendung gibt es morgen, Freitag um 11 Uhr. Und am 27. Januar jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 80. Mal. Diesem Tag möchten wir unsere nächste Sendung widmen und stellen Romane über Auschwitz vor. Sendetermin ist der 13. Februar. Wir verabschieden uns jetzt mit einem letzten Stück aus dem Album American Primitive von L.O.N.G. Es heißt Night Fisherman. Viel Spaß beim Hören, noch einen schönen Tag und auf bald wieder beim lesewütigen Kaffeekränzchen.